Dann legen wir los, oder? Gut. Als Jesus seinen Dienst auf Erden begann, hat er den Menschen auch gleich einmal mitgeteilt, zu was er von Gott berufen ist und was Gottes Wille ist für seinen Auftrag und natürlich damit für die Menschen. Er hat das Wort vom Propheten Jesaja erfüllt und er hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen die gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Lukas 4,18. Seine Aufgabe war, den Menschen eine gute Botschaft zu bringen. Die gute Botschaft lautet Befreiung. Befreiung den Gefangenen und sie in Freiheit zu entlassen. Und dabei hat er aber nicht gemeint, die irgendwo da im Kerker sitzen oder in der JVA heutzutage. Er meinte auch nicht die Befreiung von der römischen Besatzungsmacht, wie die Juden sich das vorgestellt hätten, sondern er meinte die Gefangenschaft in Sünde, Schuld, Fluch, Gesetz und unter der Herrschaft Satans. Diese Gefangenschaft hat Jesus gemeint und da hat er die gute Botschaft gebracht, dass er die Menschen davon frei macht. Und die Menschen wussten teilweise gar nicht, vor allem nicht die Pharisäer und Schriftgelehrten, dass sie Sklaven der Sünde sind. Und auch heutzutage wissen viele Menschen nicht, dass sie die Sklaven der Sünde sind. Sie merken zwar, dass Chaos herrscht auf dieser Welt, aber sie führen es nicht mehr zurück auf das Problem, dass Sünde herrscht. Weil das ist ja schon fast ignoriert worden, aber es ist ja die Tatsache. Und wenn ich jetzt einmal lese, was die Pharisäer gesagt haben zu Jesus, Johannes 8, 33 und so weiter, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemanden Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Also die haben überhaupt nicht gecheckt, dass sie Gebundene sind, dass sie Gefangene sind. Warum soll man frei werden, wenn wir eh frei sind, haben sie sich gedacht. Und Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Also man erkennt, wenn Menschen sündigen, sind sie der Sünde Sklave. Das heißt, sie sind Sünder und deshalb sündigen sie, nicht umgekehrt. Umgekehrt sagt es die Religion, oh, du hast gesündigt, du bist ein Sünder. Und genau umgekehrt ist es, die Wahrheit. Aber Jesus hat gesagt, er, der Sohn Gottes, macht wirklich frei. Eine wirkliche Freiheit bringt Jesus ins Spiel. Eine wahre Freiheit. Und wenn man es einmal rein im Natürlichen sieht, ist es schon eine tolle Sache, ein freier Mensch zu sein. Aber diese geistliche Freiheit, die Jesus gebracht hat, ist noch viel besser. Frei von der Sünde, frei vom Gesetz, frei vom Fluch, von allen möglichen religiösen Zwängen, von aller Schuld und natürlich der folglichen Verdammnis. Verdammnis ist, kann eine richtige Knechtschaft sein. Immer Schuldgefühle, immer so innerlich meinen, ich bin nicht gut genug, ich habe irgendwas verbrochen und aus dem Grund geht es mir schlecht und so weiter. Und ich muss dies leisten und jenes leisten, um Gott zufriedenzustellen. Von diesem Druck macht der Sohn frei. Und folglich, wenn das weg ist, folglich auch frei von Krankheit, Armut, Unfrieden und so weiter. Also das wirkt sich dann auch auf deine Umstände aus, dass es besser wird mit dir. Wenn du diese geistliche Freiheit wirklich erkannt hast, weil du musst es ja schon auch erkennen, im Glauben annehmen und auch darauf stehen bleiben. Weil der Feind versucht dich natürlich immer mit seinen Lügen in Gefangenschaft und Knechtschaft zu halten. Das ist sein Job. Aber Jesus macht frei. Und diese geistliche Freiheit wirkt sich massiv auch auf unsere natürliche Freiheit aus. Weil diese Freiheit den Geist Gottes und den Segen Gottes dann ins Spiel bringt. Wenn man so rumschaut, gibt es immer wieder Menschen, wo man sagt, oh Wahnsinn, was haben die für ein Schicksal? Welche schwere Lasten und Probleme tragen die durchs Leben immer wieder? Schwere Probleme, Unfälle, Todesfälle, Pleite und was weiß ich was alles. Extrem, was manche Leute mit sich rumschleppen. Andere wieder etwas weniger. Andere gibt es, da meint man ja, die haben überhaupt keine Probleme. Was allerdings auch mit Sicherheit nicht stimmt. Die haben es nur gut verbergen können. Irgendwo, irgendwann schlägt die Sünde zu. Darum ist es so gut und so wichtig, von der Sünde frei zu sein, weil dann kann sie nicht mehr zuschlagen. Ja, das Schicksal schlägt nicht mehr zu, es darf nicht mehr zuschlagen für einen Gerechten, für einen Heiligen. Auch wenn sie es versuchen würde, das Schicksal hat jetzt unser Herr in der Hand. Er ist jetzt das Haupt des Leibes, er ist unser Boss und er ist ein guter Boss. Er ist der Beste, den es überhaupt gibt, er ist unser himmlischer Papa. Ja, und diese Leute müssten alle nicht ihre schweren Schicksale durchs Leben schleppen, wenn sie nur diesen Jesus erkennen würden und als Erlöser annehmen würden und die Wahrheiten, die in der Bibel stehen, für sich in Anspruch nehmen würden. Es müsste nicht sein. Aber ja, entweder sie wissen es nicht oder sie wollen es auch gar nicht wissen oder sind so verblendet. Manche wehren sich sogar dagegen, ja, weil irgendwo wird man dann ein bisschen bemitleidet und manche wollen bemitleidet werden. Solche Leute gibt es auch, die sind vielleicht sogar froh, wenn wieder irgendwas Schlimmes passiert, weil dann wieder Mitleid kommt. Aber ich persönlich, mir ist lieber, ich habe keine Schicksalsschläge und brauche nicht bemitleidet zu werden, weil das Bemitleiden, das bringt eigentlich nichts. Als Problem wird das halt nicht anders, das Problem habe ich dann. Warum sind so viele Christen eigentlich nicht so richtig frei und tragen auch brutale Schicksale durchs Leben? Das ist eine große, wichtige Frage, die man sich stellen muss, weil dann kann man diese Sache mal angehen, auf den Grund gehen und schauen, was ist da los? Was sagt nun wirklich die Bibel? Hier ist wieder ein Punkt, wo man feststellt, dass das viele nicht tun und schauen, was sagt die Bibel? Was sagt Jesus? Wo ist die Lösung? Sie beten zwar um eine Lösung, sie beten um Hilfe, aber sie suchen nicht die konkrete Hilfe aus dem Wort. Und der Herr hat uns das Wort gegeben, um Antworten zu bekommen auf die Fragen, um Glauben zu entwickeln, um dann auch frei zu werden. Jesus hat gesagt in Johannes 8,36, der Sohn Gottes macht wirklich frei. Und wenn er frei macht und wenn er sagt, dass er frei macht, dann macht er auch frei. Wenn jemand wirklich es dann auch sucht und auch frei werden will und bei Jesus sucht, ja, nicht irgendwo sucht, wird er auch frei. Wenn er in der Religion sucht, wird er nicht frei. Er muss die Person, Jesus, und das Wort, das er gesagt hat, identifiziert sich mit ihm als Person. Ja, wenn du in das Wort reinschaust, was er gesagt hat, dann respektierst du Jesus und sagst, ja, Jesus, das, was du gesagt hast, das nehme ich an, das glaube ich. Und das bringt deinen Glauben auf ein Niveau, wo auch etwas Freiheit geschieht in deinem Leben. Dann sagen Leute, ja, ich glaube doch schon so lang an diesen Jesus und irgendwie, ich werde einfach nicht frei. Und hier ist der Haken, sie suchen eben nicht bei ihm persönlich. Ja, das ist aber der Schlüssel des ganzen Christseins, mit ihm persönlich in Kontakt zu kommen. Es ist eine Sache, Predigten zu hören, Bücher zu lesen, Bibel zu lesen, aber es ist eine zweite Sache, aus dem heraus mit ihm auch wirklich in Kontakt zu kommen, in den Bereich des Geistes zu kommen. Da, wo die Kraft ist, wo du tanken kannst, wo du Kraft ziehen kannst, die wirklich auch den Feind in die Flucht schlägt, die wirklich deine Seele erbaut, deinen Körper erquickt und erfrischt und stärkt und heilt und dämonische Mächte in die Flucht schlägt. Ja, der Stecker muss in die Dose, ja, da kommen wir dann eh mal drauf. Dann kann die Kraft fließen. Und Jesus sagte in Johannes 8, 31 und 32 zu den Juden, die ihm geglaubt haben, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also das Wort, das neutestamentliche Wort der Bibel ist ein Schlüssel zum Kontakt zu Jesus, zum Kontakt zum Papa, um Kontakt zu haben zum Heiligen Geist und diese Kraft für sich in Anspruch zu nehmen, freizusetzen und von der Kraft erfüllt zu werden, befreit zu werden. Er sagt, wenn wir das Wort studieren und dabei bleiben, werden wir Wahrheiten erkennen. Und die Wahrheiten sind es, die uns frei machen. Also wenn jemand nicht frei ist, hat er irgendwo eine Wahrheit noch nicht erkannt. Die Wahrheit, die er dafür braucht, um an dem Punkt, wo er hängt, frei zu werden. Und da ist ja, Beten, Suchen, Lesen der Schlüssel dazu. Die Wahrheit wird dich frei machen, weil sonst hätte er Jesus gelogen. Sein Wort ist Wahrheit Und in diesen Worten soll man bleiben, also lesen, festhalten, merken, wiederlesen, aussprechen, bekennen und dabei bleiben. Nicht nach 3 Tagen sagen, oh, jetzt habe ich schon 3 Tage nach seinem Wort gesucht, ich bin nicht frei geworden. Ach, das ist auch nichts. Das ist nicht dauerhaft dabei bleiben. Also bleibe beim Wort, beim neuen Bundeswort. Und wenn du das tust, wirst du auch Offenbarungen vom Wort bekommen. Und das ist ein Unterschied, ob ich was gelesen habe und weiß, oder ob ich jetzt plötzlich, aha, ja, es geht in deinem Herzen auf. Wie soll man sagen, es verpflanzt sich ein, es ist in dich hineingedrungen. Es ist ein innerliches Ja, eine innerliche Überzeugung, ohne gleich wieder ein Zweifel oder ein Vergessen da ist. Und dann wird dieses Wort sich in dir, ja, wie Kraft freisetzen, und es wird daraus eine Freiheit entstehen. Aber nicht automatisch, sondern wenn du die Wahrheit suchst und aufnimmst und festhältst, dass es sich in deinem Herzen verwurzelt und Raum bekommt. Man muss bloß auch feststellen, es gibt Leute in der Christenheit, die halten religiöse oder esoterische Lügen für die Wahrheit. Also eine falsche Wahrheit macht dich einfach nicht frei. Du meinst zwar, das ist die Wahrheit, und du meinst zwar, das macht dich frei, aber es ist nicht so. Du brauchst die Wahrheit, die Jesus gebracht hat. Die macht dich frei. Alles andere ist einfach Betrügerei. Wenn es nicht Gottes Wahrheit ist, wirst du über den Tisch gezogen. Und ja, es gibt, wenn Wahrheit gegen Lüge aufsteht, gibt es Konflikte. Das lesen wir schon in der Apostelgeschichte. Da sind Leute aus den Nationen gläubig geworden. Und die Pharisäer, die waren auch teilweise gläubig geworden. Aber sie haben gemeint, die aus den Nationen, die müssen jetzt auch das Gesetz einhalten und wir müssen die jetzt auch beschneiden. Also sie haben immer noch Mose im Kopf gehabt. Sie haben an diesem Gesetz des Mose so festgehalten, weil es war schon immer so. So haben wir es gelernt, so haben sie es unsere Vorfahren gemacht. Gott hat durch Mose uns das Gesetz gegeben. Und jetzt müssen wir natürlich auch da dabei bleiben. Auch wenn Jesus gekommen ist, der Messias, trotzdem das Gesetz ist unweigerlich richtig. Und dann gab es Streit in der Gemeinde, in der Urgemeinde. Ja, möchte man fast nicht glauben, aber die haben auch schon Streit gehabt. Und dann ist Petrus aufgestanden und hat ein Machtwort gesprochen. Und er hat gesagt, was versucht ihr, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen? Kannst du nachlesen, Apostelgeschichte 15, 10 und 11. Das Joch, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten. Der nannte dieses Gesetz des Mose ein Joch. Das haben die Vorfahren nicht tragen können, alles halten können und sie selber auch nicht. Und warum soll man es jetzt den Leuten aus den Nationen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, das Joch auch noch auf den Hals legen? Das braucht's nicht, hat der Petrus gesagt. Sondern er hat gesagt, vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden wie auch jene. Also wir, die Judenchristen und die Heidenchristen, wenn man es mal so nennen darf, werden auf dieselbe Weise errettet. Durch die Gnade des Herrn Jesus. Und nicht durch das Gesetz. Das reicht vollkommen aus, um gerettet zu werden. Also da hat sich eine Wahrheit dann durchgesetzt. Und das Gesetz ist ein Joch der Sklaverei. Das Gesetz, da gehören auch die 10 Gebote dazu. Man nennt sie ja die Gesetzestafeln, oder die steinernen Tafeln. Gesetzestafeln, weil manche meinen ja, die 10 Gebote gehören da nicht dazu, sondern das ganze andere Gesetz. Nein, das gehört alles dazu. Und das ist eine furchtbare Last. Es ist unmöglich für einen Menschen, das alles einzuhalten. Sein Leben lang, zu jeder Sekunde seines Lebens. Weil der Mensch in einem fleischlichen Körper unterm Strich lebt. Einen noch nicht verherrlichten Körper. Aber durch Glauben an das Opfer von Jesus können alle Juden sowie Heiden zu Christen werden und erlöst werden. Frei vom Gesetz, frei vom Leistung bringen, frei von der Sünde, von Schuld und Verdammnis. Und das ist erst noch das Schönste dabei. Ja, wenn du kein Gebot mehr hast, kannst du es nicht übertreten, kannst du nicht sündigen, hast du keine Schuld auf dich geladen und steckst nicht mehr unter dieser Verdammnis. Weil Gesetz bringt unweigerlich Verdammnis in dein Leben. Heißt natürlich nicht, jetzt habe ich einen Freibrief, kann tun und lassen, was ich will. Deine können dann nämlich im Geist wandeln, vom Geist geführt zu werden. Das ist das, was ausmacht. Und der führt dich so, dass du ein Leben führst ohne Bosheiten, ohne fleischlichen Regungen und so weiter. Das ist das, was der neue Bund uns lehrt. Gesetzlichkeit deckt deinen Geist zu. Ja, dann kannst du nicht im Geist wandeln. Wenn aber das Gesetz weggetan ist, deckt es deinen Geist auf, Freiheit entsteht und du kannst aus dem Geist heraus gelehrt und geführt werden. Weil der Heilige Geist hat deinen Geist zum Leben erweckt durch die Wiedergeburt und so kann Gottes Plan und Gottes Wille in deinem Geist sein und dann auch aus deinem Geist herausfließen, dass du nach dem Geist leben kannst und nicht nach dem Fleisch. Ja, wenn die Decke entfernt wird von deinem Herzen, kann der Geist die Oberhand bekommen. Und das bringt dir Freiheit, wahre Freiheit. Das kannst du nachlesen im 2. Korinther 3, ab Vers 14. Es gibt dieses Problem in christlichen Kreisen, dass gesetzliche Leute kommen und uns diese Freiheit wieder ausreden wollen. Auch das Neue Testament in eine Art Gesetzesbuch verwandelt haben. Das darfst du nicht und das musst du tun und dieses und jenes, damit du Gott zufriedengestellt hast. Das ist gesetzlich gesehen. Wenn der Geist dich auf ein paar Schriftstellen hinweist, dann ist es vom Geist geführt. Dann wandelst du im Geist und dann gibt er dir auch die Kraft und die Fähigkeit, dein Leben ein Stück weit zu verändern, bestimmte Dinge nicht mehr zu tun und andere Dinge dafür zu tun. Aber dann hat dich der Geist durch das Wort zurechtgebracht und nicht ein Gesetzeswort. Und dann ist es vom Herzen her geschehen und dann macht es dir auch nichts aus. Wenn du unter Druck gesetzt wirst, das darfst du nicht mehr tun, das musst du tun, kann es sein, dass du innerlich zumachst und auf deinen Zähnen knirscht, weil das Fleisch sich dagegen wehrt. Aber wenn der Geist es bewirkt in dir, durch das Wort inspiriert, dann wirst du das auch liebend gerne so umsetzen, weil der Herr dich einfach befähigt. Gesetzliche Leute wollen uns diese Freiheit ausreden, um uns wieder in Knechtschaft zu bringen. Und da müssen wir einfach ein Stück weit wachsam sein, weil ich will zum Beispiel nicht unter der Knechtschaft und unter Sklaverei sein oder unter dem Gesetz, oder wo der Fluch folgt. Und ich glaube, es ist keiner dabei, der gerne unter dieser Knechtschaft des Gesetzes ist, unter Sklaverei und unter dem Fluch. Dann wäre das ja wirklich kontraproduktiv, was wir hier machen. Und das schreibt uns der Paulus im Galater 2,4. Er sagt hier, wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Ja, das hat noch nicht aufgehört, wenn es schon 2000 Jahre her ist. Es gibt es immer wieder. Religiöse Leute wollen die freigesetzten Christen wieder unterjochen. Und dummerweise haben sie es schon oft geschafft. Darum sage ich das so oft und so deutlich, weil ich möchte einfach, dass jeder von uns in dieser Freiheit lebt, zu der Christus uns freigemacht hat. Ja, der Paulus hat Ähnliches noch einmal ausgedrückt im Philipperbrief. Das ist Philipper 3, 2 und 3. Er sagt hier, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Ja, das ist knallhart, seht auf die Hunde. Ich habe letztens gesagt, auf die Sauhund. So ungefähr. Das sind richtige Sauhund. Böse Arbeiter, die haben nur vor, die Christen wieder in Unfreiheit zu bringen, wieder unter Gesetz zu bringen und unter Knechtschaft. Dann sagt der Paulus hier, wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen, die wir im Geist wandeln. Wir sind das Israel, das Judentum des neuen Bundes. Ja, die Beschneidung des Herzens und nicht die Beschneidung im Fleisch. Das ist ein Riesenunterschied. Wir vertrauen auf Jesus Christus, wir rühmen uns seinem Werk am Kreuz, wenn man so ausdrücken darf, und wir vertrauen nicht auf Fleisch, ja, nicht auf unsere guten Taten und Werke, nicht auf unsere Gesetzeswerke, auf das vertrauen wir nicht, weil wir festgestellt haben, das funktioniert nicht, dieses System. Es hat weder im Judentum funktioniert, noch im Katholischen, noch im Evangelischen, noch in sonst irgendeiner Religion. Es funktioniert einfach nicht. Da ist eine Trennung zu Gott da, aber nur durch Jesus Christus können wir eine Verbindung zu Gott Vater aufbauen und im Geist wandeln. Eine andere Tür gibt es einfach nicht. Und da muss man wachsam sein, weil dieser religiöse, antichristliche Geist, der tritt sehr verschiedenartig und auch subtil auf. So schleichend, kaum wahrnehmbar, so schleicht er sich ein, so ganz fein, klingt vielleicht manchmal sogar ganz logisch und auch mit biblischen Worten untermauert. Und trotzdem ist es nicht diese befreiende Botschaft, die Jesus uns gebracht hat. Ja, und dieser Geist durchsäuert und unterminiert oft ganze Gemeinden oder Gemeinschaften und bringt so einen religiösen Mischmasch hinein. Ja, Wahrheiten, gibt es nichts dagegen einzuwenden. Dann so Halbwahrheiten, so Teilwahrheiten und manchmal sogar richtig dicke, fette Lügen. Und das Ganze dann noch ein bisschen mit falscher Toleranz übermalt, weil man muss ja alles gelten lassen und jeder darf seine Meinung haben und jeder darf es so machen, wie er will. Und das Wort Gottes, das, was Jesus gesagt hat, mei, das kann man so sehen, kann man so sehen. Aber so funktioniert es einfach nicht. Mit solcher Haltung öffnet man diesem Geist Tür und Tor. Und das ist Gift. Und wenn du täglich ein Schlückchen Gift trinkst, wirst du nach und nach krank und vielleicht stirbst du dran, wenn man es im Natürlichen sieht. Und auch im Geistlichen ist es so. Wenn du immer wieder Gift trinkst und immer mehr Gift trinkst, wirst du geistlich auch abgetötet. Und dann kannst du nicht im Geist wandeln und hast es noch nicht einmal gemerkt, weil man macht noch ein bisschen das, was man bisher gemacht hat, so weiter, so im religiösen Trarara. Aber geistlich ist alles schon tot. Und das funktioniert einfach nicht. Das ist nicht gut. Aber das ist der Trick, den der Teufel anwendet, eben durch solche religiösen Mischmasch, Halbwahrheiten, Lügen und diese komische Toleranz. Da müssen wir aufpassen und da müssen wir uns dagegen wehren. Solche Halbwahrheiten klingen oft wie die Wahrheit und sind trotzdem falsch. Ja, und das Schlimmste ist, wenn solche Halbwahrheiten oder Lügen von den meisten Leuten für die Wahrheit angesehen wird, dann tut man nichts dagegen. Dann lässt man diese Lügen einfach so laufen. Und dann kommen Leute in die Gemeinde und nehmen diese Lügen auch wieder an und so festigen sich diese Lügen. Und dann hast du in 0, nix so eine festbetonierte und unterm Strich tote Gemeinde beieinander. Und das soll nicht sein. Das ist leider in vielen freikristlichen Gemeinden so teilweise passiert. Bei einem ein bisschen mehr, bei anderen ein bisschen weniger. Und ich möchte mich anschließen an das, was Jesus Aufgabe war, Gefangenen Befreiung zu verkündigen, indem dass ich solche Lehre, solche Botschaft in den Leib Christi hineinbringe, dass die Leute wieder merken, hey, wir können ja frei werden. Es ist Gottes Wille, dass wir frei sind. Wenn du nicht weißt, dass es Gottes Wille ist, dann hast du kein Fundament für deinen Glauben. Dann möchtest du zwar frei werden, aber du betest nicht im Glauben, weil du ja gar nicht weißt, ob Gott dich frei haben will. Das ist immer die Grundlage. Gott möchte, dass du ein freier Mensch bist, damit du im Geist wandeln kannst, damit du im Segen wandeln kannst. Ja, und dieser Sauerteig, der da in die Gemeinden reingekommen ist, ja, wie Jesus gesagt hat, ein bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig, der, wenn dich einmal erwischt, ja, dann arbeitet sich dieser Sauerteig durch. Aber man kann den Sauerteig schon wieder losbringen. Das heißt einmal, feg den alten Sauerteig aus. Ja, das ist bildlich gesprochen. Also es geht durch die Wahrheit, wirst du auch wieder frei. Und Paulus fordert auch auf, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten. So wie Jesus es auch in, Matthäus 16, 6 und Lukas 12, 1 sagte. Das religiöse Gift, das stumpft dich geistlich ab. Ja, dann wird dieses tolle Evangelium zu einer toten Religion. Ja, es wird zwar von Jesus geredet und vom Kreuz und alles tralala, aber irgendwo, dann stoppt es. Ja, es ist nur noch aus dem Kopf, aus dem Verstand, aus dem Wissen und nicht mehr aus dem Geist. Es sprudelt nicht mehr aus dem Geist. Und dann wird dieses Evangelium kraftlos. Ja, es wird zu einer toten Tradition. Wenn du das Katholische ein bisschen so beobachtest, ja, die reden auch von Jesus. Die haben auch vorne Kreuze aufgestellt, wo Jesus dranhängt und so weiter. Aber Null Kraft, nichts. Abgestumpft, abgestorben, das Evangelium. Das ist kein Evangelium mehr, weil es nicht mehr frei macht. Und wenn, dann ist es auch keine gute Nachricht. Und Evangelium bedeutet aber die gute Nachricht. Also muss dieses Evangelium wieder in seiner Klarheit gepredigt werden, damit der Staub wieder rausgeblasen wird, dass das Leben wieder zurückkehrt in die Christenheit. Nicht, dass bloß kraftlose Religiosität so übrig bleibt. Der Paulus hat einmal gesagt, der Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig. Genau das ist es, der Buchstabe, das viele Wissen ohne den Geist, vor allem Gesetzeswissen, das stumpft ab, das macht tot. Da gibt es höchstens Streitereien über Lehrmeinungen, über Kleidungsvorschriften in den Gemeinden und was weiß ich was alles. Sabbat einhalten, haben manche schon gesagt. Und da muss man so aufpassen. Der religiöse Geist, der ist brandgefährlich. Das ist der Hauptfeind der Christenheit. Vor allem, weil dieser religiöse Geist sich gerne oft als Heiliger Geist ausgibt. Der tarnt sich und gibt sich als Heiliger Geist aus. Das ist eine Katastrophe, oder? Wirkliche Katastrophe. Weil meint man, man hat den Heiligen Geist und in Wirklichkeit ist er religiöser Geist. Und der führt dich an der Nase rum. Also prüfe immer alles anhand der Schriften und guter Lehre. Weil dieser religiöse Geist, der hat kein Problem, wenn du von Gott sprichst, wenn du religiöse Symboliken hast, da steht ein Kreuz, da irgendein Bildchen, was hat es einmal gegeben, ein Altar to go, zum Aufklappen, dass du einen Gebetsaltar hast oder so, Wahnsinn, oder? Braucht man nicht. Religiöse Feiertage, Wallfahrtsorte, große Kirchenführer, wenn du da von denen redest, die ganzen Heiligen, da hat der religiöse Geist kein Problem. Wenn du leere Gebete betest, himmellang und keinen Glauben drin und keine Wahrheit drin, hat er auch kein Problem. Das gibt's auch in der Esoterik, da wird auch von Jesus geredet. Da war halt der beste Zauberer, den es gibt bei denen. Aber da ist der Mischmasch erst so richtig drin. Und solche Dinge gibt's in den meisten Religionen. Wallfahrtsorte und Feiertage und von Gott wird überall gesprochen. Aber es gibt nur einen Gott, einen wahren Gott und nur einen Weg zu Gott. Und es ist nur dieser Herr Jesus Christus und sein Erlösungswerk. Ohne das geht es nicht. Und hätte Jesus nicht das Erlösungswerk getan am Kreuz, würde es uns auch nichts nützen, wenn wir von Jesus reden würden. Ja, dann wäre er wirklich bloß der größte Zauberer gewesen. Aber er hat was viel Größeres getan. Er hat uns befreit von der Sünde und all deren Folgen. Das ist ein Riesenunterschied. Und wo der religiöse Geist auch gerne sich ausbreitet. Ja, christliche Lieder, schon fast mehr Festivalcharakter haben. Ob der Text nun mit der biblischen Wahrheit übereinstimmt oder nicht, ist dann schon zweitrangig. Ob Glauben ist, ist auch zweitrangig. Hauptsache, wir haben hier ein bisschen Partystimmung. Und da wehre ich mich auch dagegen, weil da kommst du nicht in den Geist hinein, zumindest nicht in den Bereich des Heiligen Geistes. Irgendeinen anderen Geist mag schon sein. Ja, also Stimmung, hat einmal jemand gesagt, ist Salbung. Das stimmt einfach nicht. Das hat nichts mit der Salbung zu tun. Ja, und solche Lobpreis und solche Showlieder sind doch nur Schall und Rauch, auch wenn der Sound vielleicht toll ist und super ist, aber der Herr möchte die Herzen der Christen im Lobpreis, in der Anbetung und nicht das ganze oberflächliche Trara. Und wenn wir diese biblischen, neutestamentlichen Wahrheiten annehmen, suchen, glauben, kompromisslos auf den Tisch bringen, dann wird der religiöse Geist nervös, weil er wird konfrontiert. Die Wahrheit konfrontiert seine Lügen. Und das Wort Gottes ist halt einfach mehr und stärker als die ganzen Lügen des religiösen Geistes zusammen. Und so muss dieser Geist zurückweichen. Auch wenn er erst noch ein bisschen zappelt und Trara macht und seine Lügen noch groß proklamiert und versucht, dich wieder von der Wahrheit abzubringen. Wenn du bei der Wahrheit bleibst und dich auf die Wahrheit stellst und sagst, so steht's geschrieben, ich entscheide mich, Jesus zu glauben, dann muss dieser Geist dich verlassen. Dann kommt die Freiheit, die in Christus Jesus ist, in dein Leben zurück. Ja, und da musst du drauf bestehen. Du musst aufpassen, weil sonst, wenn du nicht richtig gelehrt bist, fällst du immer wieder auf seine Lügen rein. Das ist das Problem der ganzen Sache. Es nützt auch nichts, wenn du ganz viel Bibelwissen hast. Es gibt auf YouTube so den Bibelprofessor, der weiß ganz viel. Ja, der weiß wirklich viel und manche Dinge sind auch nicht schlecht von seinem Wissen her, geschichtlich und übersetzungsmäßig vom Urtext her. Aber wenn du das nicht direkt vom Geist hast und im Glauben nehmen kannst, wird es dir nichts nützen. Und vor allem ist dieser Mann hier gegen das Sprachengebet. Und da bin ich sowieso schon bedient. Lieber einen Bogen drum machen, möchte ich raten. Weil du kannst da auch religiöse Geister einfangen, die dir eigentlich mehr schaden als nutzen. Ja, also wie gesagt, das ganze Wissen ist nicht unbedingt schlecht, aber es bringt dir nichts, wenn es nicht vom Geist inspiriert ist und der biblischen Wahrheit entspricht, die du heute brauchst im Neuen Testament und vor allem, wenn du das nicht im Glauben nehmen kannst. Es ist immer der Glaube an die Wahrheit, der die Kraft freisetzt. Das Wissen der Wahrheit setzt noch keine Kraft frei. Der Glaube, der dann auch danach handelt, sein Leben danach richtet, der setzt die Kraft Gottes frei. Ja, sonst wären ja die wieder bevorzugt, die vielleicht jetzt verstandesmäßig ein bisschen heller sind, ein bisschen schneller vom Kapitel wie manche andere, oder besser studiert sind oder sonst was, hätten die Vorteile. Aber der Herr schaut nicht auf deinen Verstand und auf dein Wissen, sondern auf deinen Glauben in deinem Herzen. Das macht das aus, was Gottes Gnade bewegt. Gut, die Bibel sagt in Hebräer 11,6, ohne Glauben kann man Gott nicht gefallen. Muss man sich mal überlegen. Glaube ich ihm jetzt wirklich? Glaube ich oder weiß ich bloß was von ihm? Das ist ein Unterschied. Du kannst bei Gott mit deinem Bibelwissen alleine nicht punkten. Du musst ihm glauben. Ja, an Gott glauben, das tun ja viele. Aber ihm glauben, was er gesagt hat, das sind leider wenige. Und das macht aber den großen und feinen Unterschied. Ja, wenn du, was nehmen wir jetzt für Bibelstelle? Wenn du liest über Gebet, wenn du im Namen Jesu bittst, dann wirst du empfangen und du liest es und sagst, ja super, toll, nimmst es aber nicht fest im Glauben und praktizierst es, dann wird dein Gebet noch nicht viel bewirken. Wenn dir aber das zur Offenbarung wird und du weißt, was der Name Jesus, was das bedeutet und wie du Zugang zum Vater hast und dementsprechend bittest, wird dir gegeben. Da hast du Glauben hineingelegt und mit Glauben kannst du Gott gefallen. Mit Glauben kannst du punkten sozusagen. Mit Glauben kannst du in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Also wenn du zu Gott kommst im Gebet, dann fang immer mal an, was du kommst im Namen des Herrn Jesus und durch sein Blut. Weil das sind die zwei Schlüssel. Das gibt dir Zugang zum Gnadenthron, zu deinem himmlischen Papa oder zu Jesus. Diese Dinge. Ja, nicht eine E-Mail zu Gott schicken, sondern hinzutreten zum Thron der Gnade. Da empfängst du Gnade und Barmherzigkeit. Da sind die Schlüssel dir und mir gegeben. Der Name Jesus und das Blut. Das berechtigt dich zum Zugang, Zutritt in das Allerheiligste. Unterm Strich ist so, dass alles, was du in der Bibel neutestamentlich so liest, dich in die Gemeinschaft mit Jesus führen soll. Es geht schon los, wenn ein Mensch sich bekehrt und so dieses Bekehrungsgebet, jetzt in Anführungsstrichen gesagt, betet. Das muss in die Gemeinschaft mit Jesus führen. Ja, das muss mit ihm eine Kontaktstelle hergestellt werden. Sonst kann ja sein, dass der eine oder andere dieses Gebet gebetet hat, weil es ihm jemand gesagt hat, das muss beten und dann passt's. Und er glaubt eigentlich gar nichts. Aber es gehört zusammen, Glaube plus Bekenntnis. Eins allein funktioniert nicht. Du kannst glauben, wenn du es nicht bekennst, ist ein Rohrkrepierer geworden. Ja, du kannst bekennen, bis du heiser bist. Und weil du es nicht glaubst, bewegt es auch nichts. Und so ist es mit allen Dingen. Gehört zusammen Glaube und die Handlung dazu. Es muss alles in die Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus führen. Also sozusagen, der Stecker muss in die Steckdose. Sonst funktioniert zum Beispiel die Kaffeemaschine nicht. Ja, aber wenn du eingesteckt hast, kannst du sie einschalten. Das heißt, wenn du wiedergeboren wurdest, wenn du mit Gott in Verbindung gekommen bist, dann ist der Anschluss da. Ja, so ist wie der Stecker der Kaffeemaschine, der ist dann mit dem E-Werk verbunden. Der Strom kann plötzlich fließen. So ist der wiedergeborene Mensch, er ist mit Gott verbunden und Gottes Gnadenstrom kann fließen. Ohne Stecker geht die Kaffeemaschine nicht, ohne Wiedergeburt fließt die Kraft Gottes nicht. Der Anschluss muss da sein. Jetzt hat aber so eine Kaffeemaschine noch einen Knopf da oben drauf, mit der man einschaltet, weil wenn du die Kaffeemaschine nicht eingeschaltet hast, den Knopf nicht betätigt hast, dann ist zwar Strom auf der Leitung, aber nicht auf der Maschine. Sie läuft nicht, es kommt kein Kaffee unten raus. Genauso ist es im Geistlichen, wenn du durch Glauben und Gebet den Knopf betätigst, wird die Kraft fließen. Gottes Kraft fließt in dein Leben hinein. Egal zu welchem Anliegen es ist, ob das Anliegen eine Tasse Kaffee ist, oder eine Tasse Tee oder eine Heilung oder ein Segen da und da und dort, dann kann der Strom fließen und das hervorbringen, zu was du unterm Strich eingeschaltet hast. Das müssen die Christen kapieren, weil viele meinen, das fließt jetzt irgendwo so ganz automatisch. Ja, Gott hat uns einen Glaubensschalter gegeben, indem dass wir seinem Wort glauben, dass wir lesen und glauben und danach handeln. Und in seine Gegenwart treten, ja, in den Kontakt mit ihm damit herstellen. Die Schlüssel anwenden, das ist der Name Jesus und das Blut. Wenn du zu Gottes Thron kommst, vor den Gnadenthron, eben durch den Namen Jesus und durch sein Blut, mit deinem Anliegen, glaubst du, Gott sagt dann, ach, das Problem kann ich nicht lösen. Tut mir leid, heute habe ich keine Zeit, ach, nein, das ist mir zu billig oder sonst irgendein Blödsinn. Es wird dir nicht passieren. Du musst du deinen Glauben reinsetzen, dass du vor den Gnadenthron hintrittst und auch, dass Gott will, dass du gesegnet bist, dass du frei bist, dass du gesund bist und so weiter. Ich habe in den letzten 38 Jahren, wo ich gläubig bin, leider Gottes schon viel zu viele Christen wieder zurück in die Gefangenschaft gehen sehen. Obwohl sie auf einem guten Weg in die Freiheit waren, vielleicht sogar schon ziemlich frei waren. Und sie könnten immer noch frei sein. Aber sie haben sich über den Tisch ziehen lassen. Von religiösen Geistern und Lügen. Und dann sind sie wieder unter Knechtschaft geraten. Wieder unter Gefangenschaft geraten. Und es ist traurig, wenn man das mit anschauen muss. Da kannst du aber nicht viel machen. Du kannst ein bisschen rütteln und schütteln und warnen und reden. Aber es geht einfach nicht, wenn der nicht umdreht. Weil, ja, das ist auch eine Konsequenz der ganzen Sache. Die Bibel warnt uns, der Petrus, 1. Petrus 5, 8, seid nüchtern und wacht. Ja, sei bei klarem Verstand, pass auf, was passiert, will er damit sagen. Da geht es nicht um ein Nüchtern mit Alkohol. Ja, seid nüchtern, bei klarem Verstand, im Glauben, seid wachsam. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Der hat vor, Christen zu verschlingen. Ja, und was brüllt denn der Löwe da, dieser Teufel? Er brüllt seine Lügen und Halbwahrheiten und Teilwahrheiten und verpackt vielleicht sogar in einer Schachtel der Wahrheit. Das ist sein Job. Aber er hat nicht das Ziel, dass du frei wirst, sondern dass du wieder verschlungen wirst von religiösem Zeug, von Zweifel, von Unglauben, von egal was. Hauptsache, du bist wieder unter seinem Joch. Das ist das, was er vorhat. Er will die Christen, die eigentlich frei sein sollten oder werden sollten, verschlingen und in Knechtschaft bringen. Überredende Worte, die freundlich klingen. Da sagt auch der Paulus, dass, damit euch niemand verführe durch überredende Worte. Kolosser 2, 4. Ja, das ist oft gar nicht so schnell und so klar zu erkennen, vor allem, wenn man noch nicht so lange gläubig ist und die Bibel nicht gut kennt, ja, da bist du ein potenzielles Opfer für diesen brüllenden Löwen. Wenn du nicht weißt, was geschrieben steht, kannst du nicht sagen als Antwort, es steht geschrieben, so wie Jesus das gemacht hat, als der Feind versuchte, ihn einzulullen. Aber das war die Antwort von Jesus, was in den Schriften geschrieben steht, ja, was die Wahrheit ist. Nur das hat ihm den Sieg gegeben und den Teufel die Niederlage gebracht. Und so ist heute immer noch, das Prinzip besteht. Wahrheit oder Lüge. Also Dinge, die zwar vielleicht logisch und schön klingen, aber nicht der Wahrheit des Neuen Testaments entsprechen, den musst du einfach ablehnen, nicht annehmen und kontrabieten und sagen, so und so steht es geschrieben. Aber Religiosität bietet den Menschen oft eine äußerliche Show. Ja, wenn man die Kirchengeschichte so anschaut, große, tolle Gebäude, der Dom hier und die super Kirche dort und Prunk mit Gold und Silber und Figuren und Gemälde, große Orgeln, einen tollen Chor, in moderner Art und Weise eine super Lobpreisband, mit Hightech alles ausgestattet. Aber das macht dich nicht frei. Ja, das Gebäude nicht und die Orgel nicht und die Lobpreisgruppe nicht. Es ist die Wahrheit, die dir der Heilige Geist bringt, die dich frei macht. Es ist das Evangelium, das freimachend ist. Ja, da ist die zentrale Sache, auf die wir schauen dürfen und sogar müssen. Also, wenn du frei werden willst, dann willst du auch frei bleiben, oder? Und dazu brauchst du, ich zähle es mal auf, Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit und noch einmal Wahrheit. Weil Jesus nicht gelogen hat und hat gesagt, die Wahrheit macht dich frei. Und der Umkehrschluss sagt uns, die Lüge bindet, die Lüge blockiert, die Lüge blendet dich. Sie macht dich blind für die Wahrheit und manchmal hält man die Lüge sogar für die Wahrheit. Das ist das ganz Verkehrte, eine Lüge für die Wahrheit zu halten, weil dann merkst du gar nicht, dass du falsch dran bist. Also höre und lese Wahrheiten in den Schriften, der Bibel, in guten Büchern, guten Predigten. Ja, wenn man sagt, so schön, bis sie aus den Ohren hängt. Nein, nicht, bis es aus den Ohren hängt, sondern bis es dir zur Offenbarung wird und zur Realität. Ja, dann hast du gesagt, da ist der Aha-Effekt gekommen. Ah ja, und dann fängst du auch an, so zu denken und so zu handeln, wie die Wahrheit es sagt. Dann wird dir zur Gewohnheit. Ja, es wird dein Lebensstil. Du wirst verwandelt, wenn du das tust. Und das ist auch richtig. Ja, der Paulus schreibt von der Erneuerung des Sinnes. Ein Umdenkprozess, ein Umprogrammieren deiner inneren Haltung, deines Herzens. Ja, durch diese Wahrheiten formst du deinen Geist und bringst ihn eigentlich in Übereinstimmung mit Gottes Geist. Und dann funktioniert's. Wenn dein Geist mit dem Heiligen Geist in Einklang kommt, mit der Wahrheit des Wortes in Einklang kommt, dann läuft es. Dann läuft es. Der Heilige Geist hilft dir dabei. Nimm ihn als deinen Helfer mit hinein. Sag ihm das. Bete in Sprachen, weil damit aktivierst du deinen Geist. Und lass dich nicht von diesem giftigen Sauerteig der Religiosität durchsäuern und verführen. Da musst du aufpassen. Es ist Unkraut, das der Satan in dein Herz säen möchte. Wenn er das schafft, wird es unweigerlich auch schlechte Frucht bringen und wird die gute Saat ersticken. Das ist über Jahrhunderte passiert. Christen wurden ihres tollen Erbes beraubt. Ja, das Erbe Abrahams hätten wir alle geerbt und die wenigsten erleben es. Er hat uns befähigt zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht, sagt uns Kolosser oder Philippa, glaube ich. Er hat uns befähigt, an diesem Erbe Anteil zu haben. Und trotzdem haben so wenige dieses Erbe. Da müsst einfach besser aufpassen. Weil nicht überall, wo Jesus von draufsteht, ist auch hinten Jesus drin. Ja, darum bleibe in der neutestamentlichen Lehre der Bibel, in diesen paulinischen Offenbarungen, beschäftige dich damit, nicht mit dem Alten Testament, mit Wissen, oder ja, du brauchst auch nicht das Wissen, was irgendwelche Archäologen da ausgraben und damit beweisen wollen, dass das da vor tausenden Jahren damals so war, wie es in der Bibel steht. Warum brauchen wir da einen Beweis? Entweder wir glauben, dann ist eh klar, und wenn wir es nicht glauben, nützt uns der Beweis auch nichts, wann ist bloß eine Information. Also glaube den Schriften, so wie es da steht, und Punkt. Gut. Halte du lieber Kontakt mit gleichgesinnten Menschen, die mit diesen neutestamentlichen Wahrheiten auch Freund sind, weil du färbst ab. Ja? Du färbst entweder gut ab oder schlecht ab. Wenn du in einer Gemeinschaft bist mit lauter so religiösen Vögeln, wird aus dir auch einer. Das ist fast unmöglich, dass du dich da gegen diesen Strom auf Dauer wehren kannst. Also bleibe in der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, mit Leuten, die auch diese freimachende Wahrheit vorn anstellen. Nicht, dass wir diese Menschen ablehnen oder sie hassen oder sonst was. Nein, diese andersdenkenden oder verführten Leute in den religiösen Gemeinschaften, es sind Menschen und wir lieben sie. Und es sind oft auch Christen und wir lieben sie. Ja, wir entscheiden uns, sie zu lieben, aber wir entscheiden uns gegen die religiösen Lehrmeinungen und Praktiken. Das muss man auseinanderhalten, ja, damit nicht dann schon wieder irgendwo Streitereien und eine Glaubensgemeinschaft ist gegen die andere Glaubensgemeinschaft, ja, das wäre Gift. Ja, das würde der Satan auch ausschlachten, wie ein Exzess sozusagen. Ja. Also da müssen wir die Waage halten, aber für uns ist es ein Schutz, oder für dich und für mich ist es ein Schutz, wenn man sich nicht in diesen Sauerteig hineinfallen lässt, weil ein bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Du als Christ musst wissen, was das Evangelium ist, welche Kraft da drin steckt, was Jesus für dich tat und was dir in ihm gehört. Ja? In ihm, durch den Glauben an ihm, was dir durch ihm gehört, welches Erbe du hast und wer du als Kind Gottes überhaupt bist. Das ist das Evangelium, das ist die Grundlage schlechthin, das musst du wissen. Also jetzt bist du wirklich ein potenzielles Opfer des religiösen Geistes. Da wirst du verführt. Da kann der Herr nichts dafür. Der Herr hat uns in der Schrift viele Dinge gesagt, wie wir aufpassen sollen, was wir tun sollen, welche Waffenrüstung wir anziehen sollen, damit wir eben nicht verführt werden und ja, vom Feind in die Falle gelockt werden. Galater 4 sagt Paulus, und er spricht bildlich, stoße die Magd mit ihrem Sohn Ismael hinaus. Also Hagar und Ismael sind ein Bild für dieses Gesetz, für den Gesetzesbund am Berg Sinai. Und er sagt, stoße sie hinaus, trenne dich von diesem religiösen Zeug, meint der Herr. Treibe all dieses religiöse, gesetzliche Zeug von dir weg, weil du wirst sonst in Knechtschaft sein. Und das ist nicht schön. Er sagt hier weiter, unsere geistliche Mutter ist nämlich Sarah, nicht Hagar. Und die Sarah ist eine freie Frau. Ja, eine freie Frau. So wie Abraham ein freier Mann, ein Herr war. Das sind unsere geistlichen Vorfahren, Abraham und Sarah. Nicht Abraham und Hagar, weil dann wären wir wie Ismael. Ja, Sohn des Gesetzes, Sohn einer Sklavin, einer Magd ist ja schön übersetzt, aber eigentlich heißt eine Sklavin. Ja, die musste tun, was Sarah und Abraham gesagt haben. Ja, das ist der Unterschied. Bin ich frei und bin Chef und kann Befehl erteilen, was die Knechte und die Mägde zu tun haben? Oder bin ich Magd oder Knecht und muss mich beugen und muss das tun, auch wenn es noch so eine Dreckarbeit ist, wie mir mein Herr und mein Chef befehlen? Das ist ein Unterschied. Bin ich Sohn oder bin ich Knecht? Ja, bin ich Tochter oder bin ich Magd? Aber wir in Christus, wir sind nicht Knecht und Magd, wir sind Sohn und Tochter. Wir sind Kinder einer Freien. Ja, damit zeigt hier unsere Schrift aus, wir sind nicht mehr unter der Sklaverei des Gesetzes, das uns da und befiehlt, das musst du tun und das musst du lassen. Wir sind frei. Das gesetzliche oder das religiöse Fleisch hat damit ein Problem. Ja, weil das religiöse Fleisch, wenn es keine Gebote mehr hat, wo es sich festhalten kann, dann fängt es an zu wackeln. Ja, wie jemand, der gewohnt ist, am Geländer zu gehen und plötzlich hat er keins mehr. Dann fängt er an zu wackeln, hat er Angst hinzufallen, was falsch zu machen. So ist einer, der vom Gesetz freigemacht wird, der wackelt. Aber er wird praktisch gesagt gezwungen, im Geist zu wandeln. Er wird gezwungen, auf den Geist zu hören, weil er nicht mehr das Gesetz hat, wo er sich einhalten kann. Aha, das muss ich tun, aha, das darf ich nicht tun, dann bin ich passend für Gott. Das ist weg und das ist ein Prozess. Das muss der Christ lernen. Wandel im Geist und du wirst die Lust des Fleisches nicht mehr tun, sagt uns der Paulus. Das bringt dich zum Ziel. Das Gesetz bringt dich nicht zum Ziel. Das Gesetz führt dich an der Nase herum. Der Wandel im Geist bringt dich in eine beständige Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Der Wandel im Geist bringt dich in einen Segensbereich hinein. Du wandelst unterm Strich im Segen. Weil wenn du mit Gott gehst, dann ist Segen drauf. Kann gar nicht anders sein. Wenn Gott gegenwärtig ist, wenn der Heilige Geist gegenwärtig ist und wäre kein Segen drauf, dann muss es ein anderer Geist sein. Das kann nicht sein, weil Das Beispiel ist Obed-Edom, da war die Bundeslade untergestellt in seinem Haus. Und nur weil diese Lade dort stand, weil Gottes Gegenwart da war, wurde der Mann und sein ganzes Haus gesegnet. Ja, wo der Geist Gottes ist, ist Segen, da ist Freiheit. Das Wissen aus der Bibel und Alt Testament und Gesetz bringt dir keine Freiheit und keinen Segen. Also das Ganze muss immer in die persönliche Gemeinschaft, in Gottes Gegenwart führen. Weil das ist es, was der Herr vorhat mit dir und mir. Und das ist sein verbriefter Wille, dass wir als seine Kinder in dieser Freiheit auch leben. So, dann da machen wir jetzt einen Break. Nächste Mal, nächste Woche gleich drauf, machen wir weiter zu diesem Thema. Weil Jesus Christus will, dass wir frei sind. Ja, er sagt im Galater 5,1, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Ja, das ist die Aufforderung von Paulus. Er sagt, Jesus hat uns frei gemacht, damit wir frei sind. Und darin sollen wir feststehen und uns ja nicht wieder ein Joch der Sklaverei, ein Joch des Gesetzes auflegen lassen. Gut, jetzt wollen wir unseren Jesus auch preisen. Alle Ehre gebührt dem, der auf dem Thron sitzt. Gott selbst hat ihm den Thron gegeben. Der Thron der Herrschaft ist über Himmel und Erde. Herrschaft über Himmel und Erde. Und er hat uns mitsitzen lassen. Mit ihm sitzen lassen. Zur Rechten Gottes. Mit ihm sitzen. Er hat uns in Herrschaftsposition gebracht. Mit ihm. Er ist das Haupt und wir sind der Leib. Das Haupt und wir die Glieder, die Teile des Leibes. Und er hat es zusammengefügt. Und er ist immer noch dabei, den Leib zusammenzufügen, durch die Gelenke des Dienstes. Und ich preise dich, Herr, dass du das tust, dass du gerade jetzt hier einen Leib zusammenfügst, einen Leib zu deiner Ehre, einen Leib, durch den du wirken und handeln kannst. Danke, Jesus, danke, Vater, danke, Heiliger Geist. Preis und Ehre dir. Danke, Herr. Ich setze jetzt gerade jetzt den Segen Abrahams und Sarahs frei. Den Segen Abrahams und Sarahs setze ich jetzt frei auf jeden Einzelnen von uns. Denn das ist unser Erbteil in Christus Jesus. Gesegnet in der Freiheit Abrahams und Sarahs. Frei von jeglicher Knechtschaft des Gesetzes. Frei von der Macht der Sünde. Frei von ihrem Fluch. Frei von allen Auswirkungen der Sünde und des Fluches. Frei von Krankheit, Schwachheit und Gebrechen. Frei von Mangel und Armut. Frei von allen komischen Fleischesregungen. Seid frei im Namen Jesu Christi. Seid frei von Religiosität. Frei von religiösen Geistern. Frei von Gesetzlichkeit. Zur Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und wo Freiheit ist, ist der Geist des Herrn. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Du bist der Geist der Freiheit, der Wahrheit, der Gnade. Danke, Heiliger Geist, dass du gerade jetzt an uns arbeitest und wirkst. Dass du gerade jetzt in alle Wahrheit führst. Die Salbung lehrt uns die Wahrheit. Die Salbung lehrt, deckt die Lügen auf, die wir für wahr halten. Im Namen Jesu Christi. Die Wahrheit bricht sich Bahn. Die Wahrheit triumphiert über die Lüge. Halleluja, danke, Heiliger Geist. Wir stehen unter Jesu Blut, unter der reinigenden Kraft von Jesu Blut. Reinigende Kraft, frei von jeder Gesetzlichkeit und Religiosität und von jedem Fluch, der auch dadurch reingekommen ist. Denn der Fluch des Gesetzes ist auf Jesus gefallen, hat das Opferlamm erreicht. Er wurde für uns zum Fluch. Damit wir im Segen leben können. Gesegnet wie Abraham, Isaac und Jakob. Gesegnet mit Fülle in Christus. Gesegnet in Überfluss. Gesegnet in allen Bereichen. Gesegnet mit Weisheit. Gesegnet mit Weisheit. Eine der größten Segnungen, die es gibt, ist Gottes Weisheit. Geführt von Gottes Geist. Ein Wandel im Geist. Geführt von Gottes Geist. Wandelt im Geist. Das Fleisch mit seinen Begierden ist damit gekreuzigt. Mit Jesus, mit dem Lamm gekreuzigt. Halleluja. Die Sünde wurde ihm angerechnet. Er wurde bestraft um unsere Sünden willen, zerschlagen um unsere Missetaten willen. Wir werden nicht mehr gerichtet. Wir haben deshalb Freispruch empfangen. Und mein Gerechter wird durch seinen Glauben leben. Aus Glauben leben wir. Rechtfertigung ist gekommen ohne Werke, ohne Gesetze, ohne Leistung. Aus Gnade geschenkt bekommen, nur durch Glauben. So wertvoll ist der Glaube an Jesus und sein Fleisch- und Blutopfer. Er hat uns den Sieg gebracht. Er hat den Sieg für uns erarbeitet, als er am Kreuz hing und starb. Danke, König Jesus. Danke, Herr der Herrlichkeit. Jesus ist der Herr. Jesus ist und bleibt der Herr. Ein für alle Mal. Halleluja. Und jeder, der Jesus als Herrn bekennt und glaubt, dass er aus den Toten auferstanden ist, ist gerettet. Auf ewig gerettet. Danke, Herr. Und ein Amen, ein Amen, ein Amen und noch ein Amen, weil das heißt, so ist es. Und so ist es und so bleibt es auch. Niemand kann das ändern. Man kann es nur glauben oder ablehnen. Ändern kann man es nicht. Gott sei Dank. Halleluja, danke Jesus.